Ich erinnere zum letzten Mal an die Konstrukte, die wir gelernt haben in CCS. Da war einerseits hier also der Deadlock, ein Prozess, der nichts machen kann. Präfixing, nicht A.P, führe A durch und verhalte dich dann wie P. P plus Q, nicht? Man suche sich jeweils etwas aus, was P oder Q machen kann und verhalte sich dann, nachdem man das gemacht hat, weiter so wie P beziehungsweise Q. Ist etwas subtil zu verstehen, haben wir gesehen. Ja, also insbesondere dann, wenn P oder Q nichts machen kann, also der Deadlock sind, ja, dann kann ich mir aus P beziehungsweise Q nichts aussuchen und muss also automatisch mir was aus den anderen aussuchen, was also bewirkt, wir schreiben es nochmal hin, ja. 0 plus P ist also tatsächlich dasselbe wie P. So, dann gab es Parallelkomposition. Ja, also ich lasse zwei Prozesse nebeneinander herlaufen, wobei ich also da zwei Möglichkeiten habe. Die Prozesse können sich synchronisiert verhalten, also über einen gemeinsamen Kanalnamen gleichzeitig einen Schritt machen. Oder sie können sich asynchron verhalten. In dem Fall findet einfach so ein Interleaving statt. So, und P ohne L, nicht? Das war, das nennt sich Restriktion. Schauen wir mal hin. Restriktion heißt praktisch, dass die Namen, die Aktionsnamen, die ich hier per L wegnehme, dass die im Verhalten von P nicht mehr sichtbar auftauchen können. Das heißt, die dürfen nur noch in P zur praktisch internen Synchronisation verwendet werden, aber die dürfen nicht mehr nach außen in Erscheinung treten. Wir haben das jetzt nicht formalisiert und es dauert auch noch ein bisschen, bis wir das hinkriegen. Ja, wir haben ja diese Paare von Prozessnamen A und A quer, nicht, die eben der Synchronisation dienen. Und die Idee ist also, dass so ein synchronisierter Schritt, wo also ein Prozess A macht, der andere A quer und die dann also gleichzeitig synchronisiert einen Schritt machen, dass das als rein interne Aktion gilt, die also nach außen nicht sichtbar wird. Während also einsam ohne eine Partneraktion asynchron vorgenommene Schritte immer nach außen sichtbar werden müssen.
Ja. Ich habe eine Frage zu dieser Parallelausführung. Ja. Wenn ich jetzt danach weitermachen will, ja. Dann laufen beide bis zum Ende und danach verhält man sich wie der Nächste oder kann man das überhaupt abbilden?
Naja, also der Normalfall ist ja ohnehin, dass die nicht irgendwo ein Ende haben. Ja? Gut, es kann natürlich mal sein, dass einer zu Ende ist, ja? Dann läuft halt der andere weiter. Nicht? Wenn der eine also zu Ende ist, heißt also, der läuft irgendwann in einen Deadlock gewissermaßen. Nicht? Also, und wenn das passiert, dann ruft er auch nie mehr hier, wenn es ans Scheduling geht, und dann kommt eben immer der andere dran. Okay. Zombie-Prozess gewissermaßen. So. So, das waren die Konstrukte, die wir bisher hatten. Eins fehlt noch, das würde ich gerne dann einführen, wenn der Johannes da ist. Deswegen ziehen wir mal was vor, was auch so ein bisschen sich auf den aktuellen Zettel bezieht. So, nehmen wir folgende folgende Prozesse, sehr einfach. Sagen wir, P macht also einmal A1, dann A2 und dann wieder P. Also Q macht erst W1, dann W2 und dann wieder P. So, wir haben jetzt von Zuständen noch gar nicht so richtig gesprochen, aber also das machen wir nachher noch.
Nicht, aber man sieht schon ungefähr, dass da so ein Begriff von Zustand im Hintergrund steht. Ja, also sobald P einmal A1 gemacht hat, ist das also ersichtbar in einem neuen Zustand. Ja, und mit A2 kommt es wieder in den Ausgangszustand, genauso für Q. Ja, also man wird mit Fug und Recht davon reden können, dass P und Q jeweils zwei Zustände haben praktisch. So, die Frage ist jetzt, wie viele Zustände hat denn P parallel Q?
Drei. Einmal hinmalen, wie das intuitiv aussieht.
Ja, ich weiß nicht, wie das intuitiv aussieht, aber. Also, naja, also formale Semantik nicht, haben wir ja noch nicht. Also, wir haben keinen formalen Begriff von Zustand, insofern kann jetzt nur so irgendwie. Okay,
also, wenn ich manche so für eine solche Nadel mache, dann ist hier irgendwie so ein Stern. Also, wir können so Kombinationen haben: Stern und Dreieck, was weiß ich. Wir können haben Stern und Plus. Und wir können, ich habe einen vergessen. Und wir können Dach haben, was weiß ich. Wir können haben Dreieck und Dach und wir können haben Plus und Dach.
Genau, also vier Zustände hat das Ding anscheinend. Also, klar, wie gesagt, also es fehlt noch eine formale Semantik, um das tatsächlich mathematisch zu unterfüttern, aber wissensmäßig nicht haben die, weil die jeweils zwei Zustände haben und die unabhängig voneinander herlaufen, die Zelle zu
reduzieren. Ja, ich hatte irgendwie den Anfangszustand vergessen.
Also, da weiß ich auch Zweifel.
Wir wollen doch auch da mit dem A und dem A quer, dass da irgendwie da Synchronisation irgendwie stattfindet. Wie ist das, wenn da jetzt kein A quer, zumindest nicht explizit vorhanden ist? Wie ja, verhalten die sich dann? Ja, und wie unterscheide ich dann dazu? Ich meine, wie unterscheide ich dann dazwischen, ob jetzt da ein A quer einfach nicht vorhanden ist oder ob's halt einfach nie auftritt. Oder synchronisiere ich so, dass mir das eigentlich egal ist? Ich weiß jetzt nicht, wie die Synchronisation dann tatsächlich aussieht.
Ja, wir haben noch nicht jetzt besprochen, wie die Synchronisation wirklich genau läuft. Also, die Synchronisation ist optional. Ja, also auch wenn jemand A quer schreibt, ja, kann ich mich entscheiden, damit nicht zu synchronisieren. Ja, also es kann der eine einen A-Querschritt machen und dann der andere einen A-Schritt von zwei parallel laufenden Prozessen, dann ist die Synchronisation dann irgendwie schiefgegangen. Ja. Dazu ist gerade die Restriktion da, um das zu unterbinden. Ja, wenn ich eine Restriktion habe, wo ich sage, A darf aber nicht nach außen dringen, in dem Moment sind die gezwungen, ihre A- und A-Querschritte nur noch zusammen zu machen. Denn sobald einer den alleine macht, wird er ja nach außen sichtbar. Gut. Ja, fürs nächste Mal dann jetzt nochmal das nächste und letzte Konstrukt, das ist aber auch einfach. Aber wir nehmen hier und pflanzen alles auf hier Neues. So, das ist also Umbenennung. Das ist so einfach, wie es klingt. Dabei ist f eine Umbenennungsfunktion auf diesen Aktionen. Nicht? Namen gibt es ja nur in Gestalt der Aktionen. Also es gibt zwar Prozessnamen, aber die bedeuten im Grunde nichts. Ja. Das, die dienen nur dazu, zu sagen, wer wen rekursiv aufruft. Ja. Die sind für das System nachher nicht von Bedeutung. Von Bedeutung sind nur die Aktionsnamen und die Aktionsnamen, die kann ich halt umbenennen. Ich verlange mal jetzt annäherungsweise, vollständig die Struktur der Aktionen ja noch nicht definiert, aber näherungsweise verlangen wir, dass also zumindest mal F sich wohlverhält bezüglich dieser Komplementhülle, das heißt zwei Aktionen, die vorher komplementär waren, also Input-Output-Paar darstellten, die müssen das hinterher auch noch tun. Das heißt also, F muss A quer, also die Koaktion von A gerade auf die Koaktion von F A abbilden. So, und ja, was tut das? Naja, das ja, wie der Name gesagt, ja, also das benennt eben die Aktionen in so einem Prozess eben schlicht und einfach so um, wie F das vorschreibt. Zum Beispiel. Ja. Sag mal, die funktionieren mit Münzen, ja, also Coin. Ausgabe war quer. Na, was hatte ich gesagt? Ich vergesse das selber immer. Ich quer ist Ausgabe. So. Ah!
So, hallo.
Gut, wir sind auch noch nicht weit gekommen. Also das Entscheidende ist, wir führen gerade ein die Umbenennung als letztes Prozesskonstrukt in CCS. Umbenennung schreibe ich also p-eckige Klammer f, wobei f eine Umbenennungsfunktion ist, und zwar Umbenennung der Aktionen. Andere wesentliche Namen gibt es nicht. Und wir gucken uns gerade ein Beispiel an. Also wir machen jetzt eine VM ist nicht einfach eine Virtual Machine, sondern eine Vending Machine. So, eine Vending Machine, das ist also jetzt ein allgemeiner Begriff, ja, die nimmt Münzen entgegen und spuckt dann irgendwelche Arten von Items aus, was auch immer da rauskommt. So, und jetzt will ich eine Coffee-Maschine definieren.
Ja, müsste ich dann nicht einfach sagen, darf ich Item auch umbenennen oder nicht?
Ja.
Ja. Das heißt, ich muss quasi die Vending-Maschine nehmen und Item und...
Ist die Frage, ja, ob ich auch Item umbenennen soll jetzt mal dasselbe sein. Ich habe in meinem Beispiel immer Coin geschrieben und vorhin...
Ja gut, das ist ja egal. Genau. Ja, ich frage mich gerade, ob ich quasi VM auch umbenennen will oder ob quasi die Struktur der Rekursion irgendwie erhalten bleibt und ich nur Item umbenennen muss.
Letzteres, genau. Okay. Ich habe eben auch den anderen schon gesagt, also die, es gibt hier zwar Prozessnamen wie VM und CM und so weiter, aber diese Namen sind Schall und Rauch. Ja, die dienen nur dazu zu markieren, wo welche rekursiven Aufrufe stattfinden. Mhm. Für die Semantik des Systems sind die nachher nicht von Bedeutung. Also wenn ich jetzt VM in XM umbenenne oder so, ja, das liefert dasselbe System. Nicht, wogegen die Aktionsnamen, die sind nicht Schall und Rauch, die sind also für die Semantik tatsächlich von Bedeutung. Und also wenn ich ein System habe, was Coin sagt, dann ist das technisch verschieden von einem System, das Coin mit Doppel-E sagt. Ja. So, okay, also, Coffee Machine in der Tat einfach durch Umbenennung der Vending Machine, nämlich
von Item. Ich aufwendig
F. Ja, wir haben keine Notation, um die F zu schreiben. Hm. Nicht? Das ist, sagen wir mal, wir nehmen also die übliche Notation, dass wir einfach das F aufbauen. Meistens will man ja nur endlich viele Dinge umbenennen, zumal ja typischerweise die Definition auch nur endlich viele Namen verwenden. Ja? Insofern schreibe ich also sowas hier für sowas hier, der also die Abbildung, die A auf B abbildet, C auf D und alles andere unverändert lässt. Das verwende ich sowieso generell dauernd. Ja, also Abbildung schreiben als eine endliche Liste von Abbildungsvorschriften und was nicht erwähnt wird, hat er gleich.
Ja.
Ja. So. Das, ja, das haut jetzt syntaktisch nicht ganz hin. Erstens sagt mir die,
das kann nicht geben, weil es kein
Syntax ist, oder? Nicht, dass die Umbenennung hinter dem Prozess steht. Und zweitens hätten wir damit jetzt natürlich nichts gewonnen. Ja, das ist den Ferien jetzt einfacher gewesen, als das schlicht und einfach cm gleich coin.coffee.cm hinzuschreiben. Nicht? Und die Gegend ist das hier geringer.
So, ja, ich glaube, jemand würde uns dann ja auch klar. Ja, man kann mich doch einfach schreiben.
VM und dann die Umbenennung dahinter.
Genau.
So?
Ja.
Ja, nicht genau so funktioniert das. Das ist jetzt also
nicht so richtig die tiefe Weisheit. So, jetzt wollte ich. Moment, das ist die Aktion in der Schriftung. So, und das letzte syntaktische Feature ist eben mal doch eine Explizitmachung der. Der Synchronisation. Ja. Also wir haben eben schon gesehen, dass man in Versuchung kommt, hier zwischen immer so ein extra Namen oder sowas vielleicht einzuführen. Ja, man sieht, dass also jedes Mal, wenn eine Aktion gemacht wird, im Grunde ein neuer Zustand erreicht wird. Und das können wir auch in so Diagrammen einfangen, wenn wir einfach sagen, wir verwenden einfach nicht so geschachtelte Aktionen, sondern wir vergeben jedes Mal, wenn wir eine Aktion machen, praktisch einen neuen Namen. Ja, also wir können sowas hier schreiben. Nicht? Der Informatiker, der ist also. Wo kommt er dann hin? Dann kommt er zu CS1, nicht? Also hat er jetzt erstmal was publiziert und bevor er das nächste publizieren kann, braucht er wieder Kaffee. Gibt da also eine Münze aus. Nicht? Wenn er was publiziert hat, hat er ja Geld. Und kommt also in Zustand CS2. Und dann kann er anschließend einen Weg, also das ist nicht andersrum, Coin, Fair und Coffee. Also, so. Und dann kann er also anschließend einen Kaffee trinken und ist anschließend wieder der Alte. So. Und das können wir mal, nicht? Also in Vorbereitung auf die formale Semantik, die wir nachher noch definieren. Nicht? Wir haben hier den Informatiker, dann haben wir das mal so. Dann publiziert er, kommt also jetzt in einen signalisierten Zustand CS2. Unseren Automaten, das ist ein Zustand CS2, das ist eben als CS1 natürlich. Und dann machen wir einmal Kaffee und jetzt wieder in Zustand CS. Und ebenso haben wir die Kaffeemaschine, die haben wir glaube ich auch schon mal genauso hingemalt. Ja, die Kaffeemaschine ist also so ein Ding mit, sagen wir, zwei Zuständen, CM und CM1. Wir kommen mit Coin in diesen Zustand CM1, in dem die Maschine gewissermaßen bereit ist, einen Kaffee auszugeben. Mit Coffee quer wieder zurück in den Zustand, wo sie auch Geld macht. So, und die Frage ist, wie malen wir jetzt die Parallelschaltung der beiden, ja, wo wir Beispiel die Kaffeemaschine, sagen wir, in Zustand CM1 haben, wo sie jetzt also einen Kaffee ausgibt. Ja? Und der Informatiker ist in Zustand 2, wo er also meint, jetzt dürfte er mal einen Kaffee trinken. Nicht? Das würde jetzt also übergehen in jeweils wieder den Anfangszustand, also CM parallel CS, weil jetzt eben ein synchroner Zustandsübergang stattfindet, nicht? Oder zumindest da stattfinden kann, nicht? Wenn also jetzt der Kaffee Maschinenausdruck, der ist, den der Informatiker trägt. So, die Frage ist nur, was schreibt man da ran? Ja, da soll jetzt eben, wie gesagt, keine der Aktionen eigentlich dran entstehen. Das soll also vom System intern verkonsumiert sein. Nicht? Und die Idee ist, da eine gesonderte Aktion ranzuschreiben, die nennen wir Tau. Übersetzt aber aus dem Englischen, also auf Erwart Posten, im Englischen heißt dieses Tau die Silent Action. Das ist also auf Deutsch die stumme Aktion, das klingt nicht ganz so cool. Und der Witz ist, das zählt als interne Transition des Systems. Also wenn jemand dasteht und den Informatiker und die Kaffeemaschine beobachtet, dann soll er also ihre synchronen Aktionen eigentlich nicht sehen können. Also weder, dass da eine Münze eingeworfen wird, noch dass da ein Kaffee ausgegeben wird, das geht nur die Maschine und den Informatiker was an. Das, was man von außen sehen können soll, das ist nur die Kommunikation, zu der es ja hier keine Koaktion gibt. Das heißt also, das Ziel des Ganzen ist, dass wir wirklich einen formalen Weg finden, einzusehen oder zumindest mal formal zu definieren, dass wenn ich den Informatiker parallel laufen lasse mit der Kaffeemaschine, naja, und dann eben noch untersage, dass die Kaffeemaschine an jemand anderen Kaffee verkauft oder der Informatiker anderswo Kaffee holen geht, ja, das heißt, wenn ich Coffee und Coin verstecke und die damit also ihre Coffee- und Coin-Schritte nur noch synchron machen würden. Naja, nicht, was passiert dann hier? Wenn die das nur noch synchron dürfen, das ist jetzt ein Diagramm, das wir sicher später noch ein paar Mal sehen, was passiert dann? Dann kann nur noch Folgendes sein. Wir hätten also folgendes System. Der Informatiker parallel zur Kaffeemaschine. Der Informatiker hat auch keine Lust. Nicht? Der Informatiker publiziert dann, damit er in Interaktion mit der Kaffeemaschine treten kann. Dann war dann bei CS1 parallel Kaffeemaschine. Ich lasse jetzt mal das Verstecken weg, ja, aber ich. Das ist viel zu viel Schreibarbeit. Ich schreibe mal bloß Restriction darüber, Platz in der Hand, dass das immer gemeint ist, dass das da Coffee und Coin versteckt sind. So, boah, kann man auch formal machen, wenn wir jetzt nichts zu Falsches machen. Ne? Also, so, ich schreibe mal eben gleich. Coffee Coin hin und verstecke Helden explizit. So. So. Dann, wenn wir jetzt in diesem Zustand sind, dann können wir also den Münzenübergang machen, dann sind wir in CS2 parallel Kaffeemaschine 1. Jetzt mit so einem Tau-Übergang. Und wir haben noch einen Tau-Übergang, der wieder zurückgeht. Ja.
So, und das soll idealerweise wenn ich mir jetzt also diesen gemeinsamen Prozess angucke, dann soll das ununterscheidbar sein in irgendeiner Form. Ich schreibe das mal in Anführungsstriche, ja, so was auch immer das später mal heißt. Ununterscheidbar sein zu einem System, wo ich diese beiden Tau-Aktionen nicht habe. So, was passiert, wenn ich mir die beiden Tau-Aktionen wegdenke? Naja, oder wenn die wirklich nicht sichtbar sind und das System macht einen Schritt pup quer, ne, also Publikation quer, und kann dann klammheimlich mit Aktionen, die ich nicht sehe, sich wieder in den Ausgangspunktzustand katapultieren. Das heißt, das soll ununterscheidbar sein von P, wobei P einfach nur so eine Publikationsmaschine ist, die eine Publikation nach der anderen ausspuckt. Ja. Das heißt, die Außenwelt sieht nicht, dass der Informatiker sich ständig duckt.
Ja. Jetzt müsste ich ja aber irgendwie noch verbotene Zustandskombinationen oder Startzustände oder irgend sowas festlegen. Weil wenn die Maschine irgendwie startet und der Informatiker hat irgendwie Durst und die Maschine hat schon eine Münze, dann geht's ja kaputt.
Wenn ich in so einem illegalen Zustand bin, dann geht's kaputt. Der Witz ist, ich habe ja nur mal behauptet, dass im Anfangszustand das System äquivalent ist zum System. Ja. Und da ich hier über beobachtbare Gleichheit rede, ja, ist also nachher, das wird auch bei den formalen Begriffen so rauskommen, ist ja moralisch nur das an Zuständen relevant, was ich von diesem Anfangszustand auch erreichen kann. Was nicht erreichbar ist, ist offenbar egal. Ja, also das ist toter Code gewissermaßen. Nicht? In der Tat, wenn ich also, das war eben der Hinweis, also wenn wir uns vorstellen, was jetzt der Informatiker will jetzt eine Münze reinstreifen, aber in der Kaffeemaschine ist schon eine Münze drin. Und wir verstecken die Aktionen, das heißt also, sowohl Coffee als auch Coin dürfen nur synchron laufen. Ja, was ist das? Das war einfach
Null,
genau. Das Ding, das steckt schlicht und einfach im Deadlock. Ja, da sehen wir, dass also es Deadlocks geben kann, die man nicht so von vornherein direkt da rein programmiert. Ja, Deadlocks kommen dadurch zustande, dass Dinge irgendwo auf Antworten warten, die nie kommen. Ja. Das hier ist also gewissermaßen ein Programmierfehler, wenn man so will. So. Ja. So viel also zur intuitiven Einführung und jetzt fangen wir an, das nochmal etwas formaler wieder aufzurollen. So, dazu wischen wir das hier weg und schreiben gleich dasselbe wieder hin, nur eben in Gestalt einer formalen Klammer.
So, wenn wir das so machen.
Ja,
machen wir jetzt also erstmal die Syntax vor. Ja? Also wir wollen jetzt das Ganze, nicht, nachdem wir also so einigermaßen jetzt kapiert haben, was das ungefähr soll mit diesen Prozesstermen und den rekursiven Definitionen, nicht, müssen wir uns dran machen, das also wirklich mal belastbar aufzuschreiben. Dazu müssen wir zwei Dinge tun. Erstens müssen wir sagen, was tatsächlich genau die Syntax ist. Und zweitens müssen wir dann festlegen, was das, was wir da hinschreiben, eigentlich heißt. Also fangen wir an. So, machen wir jetzt also mal ein bisschen sauberer als bisher eine tatsächliche Definition der formalen Syntax. Also, wir definieren etwas genauer als bisher, was eigentlich diese Menge von sogenannten Aktionen ist. Und zwar zerfällt die in drei Teile. So, also bisher, ne, ich habe dieses Skript A verwendet als einen großen Matsch. Jetzt nehmen wir das also nur als die Atomaraktionen. Das sind die Eingabeaktionen. Dann kommt da drauf A quer. Und dann kommt dazu dieses Tau, die Silent Action. Und das hier schreibe das mal mit dem normalen A. Also, nicht? Das heißt also, was mit A quer meine ich quer angewandt auf alle Elemente von A, das ist also die Menge der Output-Aktionen und dann gibt es noch als eine Sonderaktion die Silent Action. Und Konvention dabei ist, ich kann auch auf so eine Output-Aktion wieder quer draufhauen. A quer quer und das ist mit der Definition schlicht und einfach A. Damit habe ich das sichergestellt, was ich nicht haben wollte, dass also eben dieses Quer eine Evolution ist. Allerdings läuft es nicht ganz so wie vorher. Zu Tau gibt es kein Quer. Ja? Und meinetwegen kann man dann interpretieren, dass das Tau synchron zu sich selber ist. Das kann aber in Wirklichkeit nicht synchronisieren. Ja? Also ich kann nicht irgendwie ein Tau mit einem Tau quer synchronisieren. Das macht nachher nichts, weil man das eh nicht unterscheiden kann, aber formal kann ich das erstmal nicht. Also quers gibt es nur zu diesen sichtbaren Dingen. Die haben auch, damit man das unterscheiden kann, jetzt einen gemeinsamen Namen, also die sichtbaren Aktionen. Die bilden zusammen die Menge Skript L. Und die Elemente von dem Ding, die heißen auch Label. So, also ein Label ist entweder von der Form A oder A quer, wobei also A sind Aktionen. So. Bisher haben wir dann also so eine Menge K von Prozessnamen. Die legen wir fest einmal global, die müssen wir auch nicht groß ändern. Und dann haben wir eine Grammatik für Prozesstherme, die wir jetzt im Prinzip schon kennen. Ja, das ist das, was ich meine mit dasselbe wieder hinschreiben, wie was ich gerade weggewischt habe. Ja, das ist also genau das, was wir jetzt erwarten. Also, so ein Ding ist also entweder ein Prozessname, also K aus ScriptK, oder etwas von der Form alpha.p, weil jetzt alpha eine Aktion ist, also sprich ein Label oder Tau. So, dann eine leichte Änderung, da wo bisher nur binäre Summe stand, da will ich in Wirklichkeit unendliche Summen haben, also womöglich unendliche Summen. Ja? Also Summe über irgendwelche pi, wobei das Ganze, das ist i, läuft über eine Indexmenge i. I ist eine Menge. Was noch? Parallelkomposition, p parallel q. Dann Umbenennung und Restriktion. Geht hier weiter mit der Erklärung, was das für Dinge sind. Also f, also das f muss ich gleich noch separat erklären. L ist einfach. L ist eine Menge von Labels, also nicht von Aktionen. Das Tau kann ich nicht nochmal verstecken. Ja? So, und diese Tiere heißen Prozesse, oder wenn ich expliziter sagen will, was die syntaktische Natur der Dinge angeht, dann eben Prozesstermen. So, fehlt noch die Erklärung, was das F ist. So, also F ist eine Abbildung auf den Aktionen und die hat eben zwei Bedingungen zu erfüllen. Eine haben wir eben schon gesehen. Also F muss sich vertragen mit dieser Queroperation. Und
hat die eigentlich einen expliziteren Namen, die Queroperation?
Ja.
Die Antwort kann auch nein sein, ich wollte es nur wissen.
Ja, nicht wirklich. Also sie bildet halt eine Aktion ab auf ihre Koaktion, aber das ist dann noch kein Name für die Operation. Ich könnte sie jetzt Co nennen, aber das ist auch nicht so richtig hilfreich. Ne?
Okay.
Nee, so richtig als Operation hat sie keinen Namen, glaube ich. Ne? So, und F muss Tau festlassen. Ne? Also die unsichtbare Operation, die kann ich nicht mal eben so etwas Sichtbares umbenennen oder umgekehrt. Ja. Dass ich es umgekehrt nicht kann, das folgt hier raus. Ne? So. Wer versteht ein bisschen was von Mengenlehre?
Ein bisschen was.
Gibt es irgendwelche Probleme mit dieser Definition hier?
Es ist potenziell unendlich.
Aber es ist erstmal potenziell unendlich, das war ja auch die Absicht. Nicht? Also, klar.
Ich
will unendlich große Terme haben, eventuell. Ja, das kann auch passieren.
Ich weiß nicht, aber das I ist ja einfach nur eine Menge, die das irgendwie indizieren soll.
Genau.
Das heißt, warum haben wir da Menge geschrieben und nicht, keine Ahnung, das können ja auch einfach Zahlen sein.
Das könnte Zahlen sein.
Ja, klein I könnte einfach eine fortlaufende Zahl sein, dann bräuchte man nicht die Menge groß I.
Also man, aber das Wort, man könnte I einschränken auf nur die natürlichen Zahlen. Ja? Das heißt also, das würde dann andersrum, man könnte also sagen, ich erlaube nur abzählbare Auswahl. Ja? Das ist aus bestimmten Gründen in der Semantik aber so nicht intendiert. Man kann darauf einschränken, dass man sagt, okay, ich will jetzt Terme, die nur abzählbare, nicht deterministische Auswahl haben und dann kann ich natürlich als Indexmenge einfach die natürlichen Zahlen nehmen. Das ist aber absichtlich nicht so. Also es soll auch über abzählbare Auswahl geben.
Was ist denn ein PI eigentlich? Weil irgendwie ist es halt irgend so ein Prozess, aber irgendwie irgend so ein Prozess ist halt ein bisschen schwammig.
Es ist einfach ein weiterer Prozessterm, ja, also wie ist PI ist ein Prozessterm, das ist jetzt Metanotation, ja, also ich kann nicht PI wirklich in Syntax schreiben, also was hier gemeint ist, ist, ich muss eben angeben, zu welchem Index welcher Prozessterm gehört, das muss ich außerhalb der Syntax natürlich irgendwie tun, weil ich also nicht in der Lage bin, irgendwie unendliche Terme tatsächlich hier zu schreiben, damit gibt man irgendwie, ja, einen Vorschritt haben. Wie man das I aus welcher Indexmenge auch immer halt in so einen Prozessterm konvertiert. Das ist aber.
Was passiert, wenn. Achso, ja gut, wenn I leer ist, dann haben wir halt einfach den Term nicht.
I leer ist erstmal ein guter Hinweis, reden wir gleich noch drüber, ja.
Das ist dann nicht einfach Deadlock.
Das ist dann einfach Deadlock, nicht? Also Summe von nix ist Null. Ja, dann halten wir das mal zwischendurch fest. Ja, also Null, also die habe ich nicht einfach vergessen, ja, sondern so gewissermaßen. Ja, also ich, die leere Summe, ja, also die ich jetzt streng genommen so schreiben müsste, ja, die das ist. Ja, und da muss ich natürlich kein PI anbieten. Ja, also das ist jetzt nicht ganz klar, nicht so, dass ich entscheide, aber gemeint ist, dass Null leer so eine ist. Ja. So, nein, also I gleich leer ist nicht das Problem. Ja, dann, es gibt hiernach insbesondere mindestens so viele Prozessterme, wie es Mengen gibt. Ich für jede Menge einen Prozesstermen schreiben kann. Die Menge so drin steht ja in verschiedensten Formen anderen Prozesstermen, die andere Mengen werden. So, mit anderen Worten, die Grammatik hier, die definiert mir nicht etwa eine Menge aller Prozesstermen, sondern die definiert mir eine echte Klasse von Prozesstermen, weil nämlich die Ansammlung aller Mengen, wie ich eben schon vorsichtig nicht die Menge aller Mengen genannt habe, keine Menge selbst ist. Ja, das heißt also, Prozessterme bilden eine sogenannte echte Klasse. Also sie bilden eben insbesondere keine Menge. Denn, noch einmal ausdrücklich,
es gibt also mindestens so viele Prozesstherme wie Mengen I. Also ich habe das I jetzt nochmal, ist eigentlich kein gutes Stil, das so zu schreiben, aber damit verweise ich nochmal auf die Grammatik, wo eben eine Menge vorkommt. Also es gibt wenigstens so viele Prozesse wie Mengen. Klasse aller Mengen, die ist selber keine Menge, sondern eine echte Klasse. So, man mag sich jetzt fragen, warum die Klasse aller Mengen keine Menge ist. So, gut, dazu muss man erstmal so als Hintergrund getrost schwammig sich vorstellen. Also das ist, die meisten Leute stellen sich das nicht besonders präzise vor, auch wenn sie die Sachen wissen. Man stellt sich einfach vor, ich kann erstmal von beliebigen Dingen irgendwelche Ansammlungen bilden. Naiv gewissermaßen, also wirklich naiv darf man es natürlich nicht, sondern es findet statt in einer weiteren Axiomatisierung. So, und einige von diesen Klassen sind jetzt Mengen und andere nicht. Und für Mengen habe ich nochmal eine gesonderte Axiomatisierung, was ich eigentlich auf Mengen so für Konstruktionen habe. Und zum Teil sind diese Konstruktionen ja so, dass man sie nicht ohne weiteres glaubt, zum Beispiel die Konstruktion der Potenzmenge. Ja, also die Potenzmenge, die Menge aller Teilmengen einer gegebenen Menge, ja, da muss ich ja im Grunde schon wissen, was die Mengen sind, um festzustellen, welche von denen jetzt Teilmengen einer gegebenen Menge sind. Und muss also jetzt, um die Potenzmenge zu definieren, muss ich schon wissen, was es für Mengen gibt. Ja, wenn man also sagt, okay, ich nehme das irgendwie als gegeben hin, dass es ein Universum von Mengen sind und mache Aussagen darüber, ist das okay. Nicht? Aber wenn man sich eher der Vorstellung hingibt, dass Mengen etwas sind, was ich aus einfachen Dingen zu komplizierteren zusammenstricke, ja, was eigentlich die Neigung ist, die man hat zu denken, dann ist so eine sogenannte imprädikative Definition schon eher so ein bisschen unangenehm, sagen wir mal, es gibt Leute, die akzeptieren das nicht. So, also es gibt Klassen und einige von diesen Klassen sind Mengen. So, und dann gibt es eine Axiomatisierung davon, dass man mit Mengen alles machen kann, die ist auch größtenteils unabhängig davon, an welche Klassentheorie man sich das eingebettet denkt. Und eins der Dinge, die man mit einer Menge machen kann, ist, man kann irgendeine Formel hinschreiben, die so ein Element einer Menge halt erfüllen kann oder nicht, und dann die Teilmenge aus der Menge rausschneiden, derjenigen Elemente, die die Formel erfüllen. Und alle anderen schmeißt man weg. Das nennt sich Komprehension. Ja, also ZF kennt das Komprehensionsaxiom. Nämlich, wenn x eine Menge ist, dann kann ich eine weitere Menge konstruieren, indem ich sage, gut, diese Menge enthält genau diejenigen Elemente klein x von x, die irgendeine Formel phi von x erfüllen. Ja. Das ist das Komprehensionsaxiom. Verwenden wir ständig. Ja, das ist eine Standard-Schreibweise in der Menge. Ja, also nicht so definiere ich ja jeden Tag irgendwelche Mengen. Ich nehme eine Grundmenge als gegeben an und schneide die Elemente da als Teilmenge raus, die also irgendeine Formel erfüllen. Und dass ich das kann, das ist eben gerade das Komprehensionsaxiom der ZF-Mengenlehre. Das ist also eines der sehr unkontroversen Axiome der Mengenlehre. So, und weil das so ist, kann ich jetzt zeigen, mittels des sogenannten Russell-Paradox, Begriff Russell, Bertrand Russell, ja, mittels des Russell-Paradox, dass die Menge aller Mengen keine Menge ist. Denn, so, nicht, jetzt also Russell. So, ich nehme an, M sei die Menge aller Mengen. Ja? Also mit anderen Worten, M ist die Klasse aller Mengen und ich nehme an, das sei eine Menge. So. Dann kann ich nach Komprehensionsaxiom folgende Menge konstruieren. Ich schneide aus M eine Teilmenge raus aller derjenigen Elemente x, die eine bestimmte Eigenschaft haben, nämlich diejenige nicht in sich selbst enthalten zu sein. Ja. Also das ist also eine Menge. Und für das Paradoxon, um mir zu zeigen, dass das also auf Widerspruch läuft, reicht mir diese Ecke hier. Ich frage mich, wann ist Groß X Element seiner selbst? Nun, weil Groß X eine Menge ist, ja, ist es genau dann, also es ist schon ein Element von M, ja. Es ist also hier drin genau dann, wenn es nicht Element seiner selbst ist. Also X ist Element seiner selbst, genau dann, wenn es nicht Element seiner selbst ist. Das ist offensichtlich logisch unmöglich, ja. Sowohl die Annahme, dass X Element seiner selbst ist, aber als auch die Annahme, dass X nicht Element seiner selbst ist, führen sofort auf einen Widerspruch. So, weil das auf einen Widerspruch führt, ja, ist also meine Grundannahme falsch, also M war dann keine Menge. So, dasselbe Schicksal ereilt also auch unsere Ansammlung von Prozesstermen hier, die also jetzt eine echte Klasse bilden. Gut. Will ich noch was sagen? Ja, natürlich will ich noch was sagen. Abkürzung, nicht? Also ein Spezialfall in dieser beliebig breiten Summe war also, dass ich überhaupt keinen Summanden habe, das schreibe ich dann einfach 0 und auch mein binäres Plus, das kriege ich natürlich wieder. P1 plus P2, der einfache Teil, ja. Ja, dann ist in diesem Falle eben meine Indexmenge einfach die Menge bestehen aus den Zahlen 1 und 2. Und darüber so hier die Therapie. Jo. Dann interessiere ich mich jetzt dafür, welche Prozessnamen so in einem Prozessausdruck vorkommen. Ja, das schreibe ich als K von P. Ja, das ist also dann die Menge der in P vorkommenden Prozessnamen. Und welch eine Teilmenge K0 von Prozessnamen habe, ja. Nicht alle Prozessnamen, und ich verwende nur einige Prozessnamen, dann ist PROC von K0 die Menge aller derjenigen Prozesse, die nur Prozessnamen aus K0 verwenden. Das heißt, dass die Menge der in P vorkommenden Prozessnamen, also K von P enthalten, ist nach K0. So, und damit kann ich jetzt sagen, was eine Prozessdefinition ist.
Gruppe, jetzt habe ich den typischen Buchstaben D, auch verwenden, glaube ich. Das besteht aus eben der Festlegung so einer Menge von Prozessnamen, die ich gerade mal verwenden will. H0. Und der Definition dieser Prozessnamen, die ich verwenden will. Wobei Dev jetzt eben formal eine Abbildung ist, die jedem Prozessnamen seine Definition zuordnet. Das heißt, Dev geht von K0 in die Menge aller Prozesse, aber ich darf nur solche Prozesse verwenden, die ich auch tatsächlich definiere. Ich darf insofern keine undefinierten Prozessnamen irgendwo stehen haben. Das ist sicher gar nicht, was ich dann machen sollte. Ja. Deswegen geht das in. So. Ja, und das ist jetzt also tatsächlich das Ende der Syntax. Ja, das sind wir hier auf zwei Tafeln. Die Syntax vollständig ausdefiniert. Ja, also das, worum es nachher am Ende geht, sind also diese Prozessdefinitionen. Eine Prozessdefinition besteht darin, dass ich mir einen starken Prozessnamen aussuche und für jeden dieser Prozessnamen eine Definition angebe in Gestalt eines Prozessterms, der nur die von mir definierten Prozessnamen verwendet. So. Ja. Wenn ich jetzt ja, so jetzt die Syntax festgelegt habe, würde man sich vorstellen, so erstmal wieder rein intuitiv, denn Semantik haben wir noch nicht definiert, ich habe vielleicht die echt nicht als nächstes Mal, dass jede solche Definition vermutlich ein anständiges Verhalten hat, also überhaupt ein irgendwie definiertes Verhalten. Weil normalerweise bin ich eigentlich nicht jede beliebige Rekursion einfach so hinzugeben. Ne? Wenn ich also rekursiv programmiere, dann sehe ich direkt, dass also verschiedene rekursive Definitionen noch mal keinen Sinn machen. Gut, manchmal muss ich eben damit leben, dass manches nicht terminiert. Ja, gut, hier ist dann andersrum gerade der Witz, dass die Sachen nicht terminieren, insofern das Problem habe ich nicht. Aber würde man sich vorstellen, dass also jede solche Definition mir tatsächlich ein undefiniertes Verhalten führt?
Na ja, Moment, wir haben also zu diesem, das ist der Witz, dass es nicht definiert, wir haben ja keinen Abschluss für diese Prozesstherme angegeben. Also es ist ja überhaupt, wir fordern ja gar nicht, dass es tatsächlich mit einer Rekursion aufhört.
Nee, genau. Also der Determination ist wie gesagt kein Problem, aber trotzdem wollen wir ja irgendwann mal jede rekursive Definition tatsächlich in ein irgendwie wohl definiertes Verhalten übersetzen.
Ja, aber was ich meine ist, unsere Syntax erzwingt ja nicht, dass wir nicht, ich kann ja auch hinschreiben, VM ist gleich Coffee quer, fertig.
Nee, das kann ich nicht, weil das meine Syntax nicht hergibt. Ja, ich muss ja immer noch hinter der Aktion einen Prozessor.
Ah, ja, okay. Ja,
das soll ich wieder sehen. Ja, genau, das wäre aber auch völlig okay, offensichtlich.
Ja, gut, das wäre klar. Ja, gut, ja.
Also wir sind alle happy damit, dass dieses Ding natürlich nicht terminiert, aber trotzdem ein offenbar wohl definiertes Verhalten liefert. Und ich sehe auch eigentlich nur eine Lösung für dieses Verhalten. Ja, muss halt dauernd nach. Wie sieht es denn hiermit aus? Darf ich hier schreiben?
Sorry. Ja, gefühlt ist das Null.
Gefühlt ist das Null, nicht? Ist das die einzige Lösung dieser Gleichung?
Ich sehe keine andere auf jeden Fall.
Sieht jemand eine andere Lösung dieser Gleichung? Mittelstufe irgendwie anfängt Gleichungen zu lösen, die eine Gleichung serviert kriegt, der Form x gleich x. Welche Lösung hat die?
Beliebig viele.
Ja, alle, glaube ich. Also jede reelle Zahl oder wo auch immer man gerade sich in Zahlraum bewegt, ja, löst die Gleichung x gleich x. Aber genauso würde jeder Prozess die Gleichung p gleich p lösen. Ja? Also selbstverständlich, was denn sonst?
Da hatten wir nicht irgendwo mal definiert, dass auf der linken Seite keine zusammengesetzten Dinge stehen dürfen, sondern ein Name?
P ist ein Prozessname. Nee, also das ist eine legale Definition.
Stimmt, ja.
Also das darf ich hinschreiben, ja, und ähnliche Dinge wird man manchmal tatsächlich hinschreiben, also vielleicht nicht ganz so sinnlos, aber schon solche, die nicht dieses Phänomen hier haben. Aber warum ist das hier so klar? Also, gut, wenn man das nicht formal abhandelt, aber der Grund, warum das hier so harmlos ist, ist, dass hier immer oberhalb jedes rekursiven Aufrufs so eine Aktion kommt. Ja, ich habe immer schon was gemacht, bevor ich rekursiv aufrufe. Ich habe also gewissermaßen immer so eine Art Progress, bevor der rekursive Aufruf kommt. Und das ist der Grund dafür, dass es hier tatsächlich im Wesentlichen keine andere Lösung gibt, als die, die wir uns denken. Also im Wesentlichen heißt, klar, wir haben natürlich noch unseren Äquivalenzbegriff nachher auf unseren semantischen Objekten. Ja, ohne nur dieses Äquivalenzbegriffs gibt es aber hier eben tatsächlich nur eine Lösung. Hier gibt es mehrere Lösungen. Die Semantik wird aber hierfür nur eine Lösung vorschreiben. In der Tat würden wir sehen, dass diese Lösung genau gerade die Lösung der Box ist. So. Vorläufig mein Fragezeichen.
So. Das heißt? Vom Gefühl her ist das mehr Endlosschleife und Deadlock ist mehr Leute warten auf Antworten, die sie nie kriegen. Aber das macht wahrscheinlich dann vom Ergebnis nicht so viel Unterschied, oder?
Ja, vom Gefühl her ist schwer zu sagen, nicht? Weil.
Naja, vom Gefühl her habe ich gesagt null, weil ich kann ja P in beliebigen anderen Prozesstermen hinschreiben. Und was soll dann da sein? Da muss Schluss sein. Weil da komme ich nicht mehr raus. Ja. Und deshalb der Block.
Also gefühlsmäßig wird es nachher so sein, dass wir versuchen, irgendwie rauszukriegen, dass P irgendeine Transition macht. Ja? Und das hier gibt uns einfach keinen Hebel, irgendwie rauszukriegen, dass das P irgendwie eine Transition macht. Nicht? Also das ist das, was nachher dahinter steht.
Kann das irgendwie Sinn machen, wenn wir alle... Also wenn P irgendwas ein anderer Prozessterm ist, wo dann was versteckt wurde? Oder würde ich dann einfach den Namen gar nicht hinschreiben? Also ich überlege mir halt, diese Kaffeemaschine haben wir ja komplett versteckt bei dem Wissenschaftler. Und wenn ich jetzt trotzdem die Kaffeemaschine irgendwie hinschreiben wollen würde, dann wahrscheinlich irgendwie so.
Die Kaffeemaschine, also ich kann nicht, aber...
Ich kann sie hinschreiben, aber sie hat keine sichtbaren Aktionen.
Sie hat keine sichtbaren Aktionen, nee, sobald ich das mache, nicht? Also die Kaffeemaschine alleine hinschreiben zum Beispiel, ja, oder sowas hier. Sehr mit L verstecken, mit L wie sehr, ja, das ist auch einfach nur. Das kann ich sogar gleich schreiben jetzt. Das ist also einfach nur der Look. Ja, das Ding hängt völlig fest, weil sie keine anderen Aktionen machen kann, außer die, die ich gerade versteckt habe. Aber steckt da so eine Art Rekursion auch drin. Also wirklich anständige Erklärung, intuitiv dafür, warum ich hier sehen sollte, dass das Ding nichts tut. Ja gut, wenn man eben gewohnt ist, dann nachher in dieser Semantik zu denken, die wir herzlich nächstes Mal einführen, dann ist einem das schon klarer, aber so jetzt erstmal aus dem Stand nicht einzusehen, warum nicht zum Beispiel Pete der Prozess ist, der, also der Chaos-Prozess ist, ja, der alles macht. Die gibt es auch. So. So, Dinge, die ich nicht sage, meine ich auch nicht. Also insbesondere habe ich nirgendwo gesagt, dass das K0 irgendwie endlich ist, also kann es unendlich sein. So, und damit wollen wir uns in der verbleibenden Zeit jetzt mal befassen. Wenn ich unendlich viele Prozessnamen habe, dann habe ich ja praktisch auch unendlich viele Zustände in der Hand. Ja, weil wir gesehen haben, ich kann praktisch die Prozessnamen auch, wenn ich das richtig mache, als Zustände verwenden. Zumindest gibt es irgendwie anscheinend mindestens so viele Zustände wie Prozessnamen. So. Und wenn ich unendlich viele Zustände habe, dann müsste ich ja in der Lage sein, so einen Zähler zu implementieren, der also beliebig weit sich hoch und wieder runterzählen lässt. So. Das jetzt bitte einmal, um sich aufzuschreiben, wie schreibe ich einen Zähler, den ich beliebig inkrementieren und dekrementieren kann, ja, dekrementieren vielleicht nicht unter 0. Ne? Also fängt man 0 an, ich kann ihn inkrementieren, dann kann ich aber wieder dekrementieren. Da muss ich natürlich, wenn ich das schon so sage, muss ich mir unendlich viele
Zustände
die geben typischerweise
ja, wenn man, wenn man unter 0, also wenn man ewig weit runter könnte, dann könnte man doch einfach. Ja, nee, könnte man nicht.
Ja, man kann sich Gedanken machen, wie sich das unterscheidet eigentlich. Also, dass das eigentlich so von so als Prozess ein Zähler ist, den ich beliebig weit raufzählen kann und beliebig weit runterzählen.
Ja. Ja, also. Das Problem ist ja, dass man quasi keinen anderen Zustand hat als den Prozessnamen erstmal.
Genau. Ja, also der Prozessname ist. Ja.
Es ist so ein bisschen wie.
Der ist jetzt von außen wohlgemerkt nicht sichtbar. Nicht?
Also ja, aber es ist ein bisschen wie Turing-Maschine programmieren, weil da weiß man auch nicht, irgendwie hat man keine Flags, ich muss jetzt.
Ja, aber also den Counter jetzt zu programmieren, das ist also vom Hinschreiben relativ natürlich erstmal. Also man braucht halt, na klar, man braucht für jeden Zählerstand einen Zustand. Hm? Muss man sich überlegen, was in der
Länge sind. Ja, man geht irgendwie vom Zustand N in den Zustand N plus 1 und in den oder in den Zustand N minus 1.
Genau, einmal vielleicht beschreiben.
Also, das kann man es probieren, ne?
Das ist die Grammatik, die ich von der angeht.
Alles klar.
Ja, das habe ich automatisch schon geschrieben.
Also ich habe irgendwie halt so Zns und die haben halt so eine Aktion hoch. Und das ist ein Output gefühlt. Jetzt wird schwierig. Ich muss die ja irgendwie zusammenbringen, diese ja. Prozesse.
Gefühlt ist dein Problem, dass du. Wenn du irgendwohin outputtest, dann brauchst du jemanden, der dir deinen letzten Output wieder reinfüttert oder so.
Ja, das geht, aber.
Also es hat natürlich so, das Output eigentlich
brauche ich.
Das findet keine Synchronisation statt. Wir können das jetzt hoch 4 nennen oder einfach hoch.
Achso, ich dachte, ich muss. Ich habe quasi. Okay, sehr gut. Dann, und dann geht es halt hier irgendwie in Z1. So.
Ja.
Und das Ganze ab jetzt kann man es halt irgendwie Set n ist gleich hoch Set n plus 1 oder runter Set n minus 1. So, ja, das ist easy
machen. Ja, für den
USA. Ja, natürlich. Ja, so.
Ja, nicht genau so funktioniert das nicht. Also, das Ding. Oder also aufzählen oder wieder runter. Wir haben eben schon gehört, die Idee eines Prozesses, eines Zählers, den ich auch beliebig weit als Negative zählen kann, wie würde dessen Definition dann aussehen?
Oder eben zum Thema Dinge aufschreiben, würde ich hierzu nicht so ermuntern, sondern eher dazu, Constraint als N dahinter zu schreiben.
Na gut.
Also, wenn ich mir vorstelle, ich könnte den Zähler auch, oder wollte den Zähler auch beliebig weit runterzählen können, wie sähe das dann aus?
Na, ich mache einfach die Einschränkung weg und nehme N aus Z.
Genau. So, machen wir das mal hin. Das wäre. So sehe das aus, nicht? Also genauso wie oben, nur eben für beliebiges N aus Z und keinen Sonderfall für den gleichen. So, formal hat das Ding, so wie ich es hingeschrieben habe, jetzt natürlich erzählbar und endlich viele Zustände. Moralisch vom Beobachten her, wie viele Zustände hat das Ding? Ja, wir haben eben noch keine Prozessequivalenzbegriff. Ich versuche schon mal so ein Gefühl dafür hier zu streuen. Ja? Also wie viele von diesen Zuständen kann ich tatsächlich unterscheiden?
Nein, die. Hallo. Ich kann sie ja an ihrem Index unterscheiden.
Nee, den Index sehe ich ja nicht. Also wenn ich jetzt das dann da jetzt, also was weiß ich, dann einen Zeitenzähler daneben stelle, der...
Beim oberen oder beim oberen oder unteren jetzt?
Also beim unteren sein.
Beim unteren. Einen?
Einen. Warum? Das heißt, ich kann sie alle nicht unterscheiden. Also, warum kann ich sie nicht unterscheiden?
Weil die alle dasselbe machen.
Genau. Also ich kann in jedem Zustand kann ich immer hoch oder runter sagen und ich kann das jeweils beliebig oft tun, in beliebiger Reihenfolge, das wird immer gefressen. Ja, ich sehe nie, dass das irgendwie sich mal anders verhält, dagegen im ersten Fall.
Abzählbar unendlich viele.
Genau, und wie unterscheide ich die?
Mit der Anzahl, wie oft man
runterzählen kann. Ja. Genau, ich kann feststellen, wie oft ich runterzählen kann. Irgendwann kann ich nicht mehr runterzählen, weil ich dann in der Z0 bin und der das runter nicht mehr akzeptiert. Also, das ist also, naja, also da sieht man, ja, würde ich wirklich sagen, es ist kontraintuitiv, ist das Zweite, wenn man das in Intuition entwickelt, ist es sehr intuitiv, dass das, also in Wirklichkeit keine Zustände hat, das Ding, ja, aber nicht, da kann man jetzt das überraschen. Also wichtig ist, nicht? Also man kann praktisch nur immer beobachten, was kann ich mit dem System machen hinsichtlich der Aktion. Nicht? Also das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe. Die Zustandsnamen, die sind keine beobachtbare Information. Ja? Ich kann nicht sehen, in welchem Zustand ich bin. Also es sei denn, ich kann das irgendwie unterscheiden daran, was ich damit machen kann. Nicht? Das ist eben die Idee dieser beobachtbaren Äquivalenz. Der Prozess ist eine Blackbox und ich kann Prozesse oder Zustände nur daran unterscheiden, wie sie auf das reagieren, was ich versuche zu machen. Jo, damit haben wir den heutigen Termin schon erledigt. Morgen machen wir dann die formale Semantik, was einen dann auch in die Lage versetzt, den aus dem Zettel zu lösen. Sind noch Fragen?
Nein. gerade rausgegeben heißt auf der Webseite? Oder
ja, rausgegeben heißt immer auf der Webseite.
Läuft.
Okay.